Liebe Geschwister, ich glaube, jedem von uns sind Menschen bekannt, die einmal Jesus nachgefolgt sind und sich dann eines Tages vom Glauben abgewandt haben. Wie kann das sein? Wenn wir so etwas sehen und erleben, ja erleben müssen, dann sind wir oft tief betroffen und erschüttert. Manch einer erinnert sich daran, vor 2 Jahren, 2019, wurde bekannt, dass ein bekannter reformiert-baptistischer Pastor und Buchautor, Joshua Harris, erst bekannt gegeben hat, dass er seine Frau verlässt und dann, dass er sich vom christlichen Glauben abgewandt hat. Und er ist seither dabei, das, was ihn einst geprägt hat, das, was er geglaubt hat, das, was er gepredigt hat, Stück um Stück zu dekonstruieren. Ja, er zelebriert seine Entkehrung, anders kann man es nicht nennen, auch noch im Internet, man kann es dort beobachten. Im gleichen Jahr haben wir es auch hier in der Gemeinde erlebt, dass ein junger, einst sehr eifriger Mann die Gemeinde verlassen hat. Das war mein Sohn. Das bricht mir das Herz. Aber Gottes Wort, es spricht davon, dass so etwas geschieht. Dort lesen wir von Hymenäus und Alexander, die im Glauben Schiffbruch erlitten haben. 1. Timotheus 1. Dort lesen wir von Demas, der einst ein enger Vertrauter des Paulus war, ein Mitarbeiter des Apostels Paulus, der die Welt liebgewonnen hat. 2. Timotheus 4. Ja, der Geist sagt ausdrücklich, dass in späteren Zeiten manche vom Glauben abfallen werden. 1. Timotheus 4, Vers 1. Und genau davon spricht unser heutiger Predigttext. Das ist kein schönes Thema, aber ein ernstes, ein sehr wichtiges Thema. Und dabei will ich uns von vornherein davor warnen, dass wir diesen Text nicht mit einer Art Teflon-Beschichtung hören und sagen, ach, das betrifft andere, aber nicht mich. Vielmehr sollen wir hier diese Einstellung der Jünger Jesu annehmen. Ihr kennt alle diese Begebenheit, als Jesus mit seinen 12 Aposteln das letzte Abendmahl feiert, dort in dem Obergemach. Und er ihnen sagt, es ist einer unter euch, der wird mich verraten. Und die Apostel sagen nicht, ah ja klar, der Judas, das wusste ich ja immer schon. Ich nicht. Die Apostel sagen, Herr, bin ich's? Bin ich es, der solch ein sündiges und verdorbenes Herz hat, dass ich dich verraten werde? Ich doch nicht. Lasst uns mit dieser Haltung das Wort Gottes hören, das wir gleich lesen. Und achtet schon mal darauf beim ersten Lesen, wie hier eben nicht von anderen Leuten die Rede ist, sondern von uns. Wir schlagen dazu Gottes Wort auf im 10. Kapitel des Hebräerbriefs, ab Vers 26. Hebräerbrief, Kapitel 10 und dort ab Vers 26. Und lesen bis Vers 31. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat? Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht spotten. So möchte ich diesen Text, diesen Abschnitt aus Gottes Wort überschreiben und ein erstes sicher verurteilt. Sicher verurteilt. Stellt euch vor, wir stehen an einem Bahnhof. Soll ein Bild sein, das uns die Predigt hindurch etwas begleiten darf. Da kommen immer wieder Züge vorbei. Die halten an und dann fahren sie weiter. Aber irgendwie ist dieser Bahnhof auch seltsam. Denn es gibt nur ein Gleis und alle Züge fahren in eine Richtung. Nie kommt einer zurück. Da vorne in der ersten Klasse, da sitzen die etwas wohlhabenden Menschen, die Geschäftsleute, die es ein bisschen bequemer haben wollen, Politiker, Reiche. Danach kommen ganz verschiedene Wagen. Ganz unterschiedliche Leute fahren damit. Das sind manche, die ständig mit ihrer Arbeit beschäftigt sind und vor ihren Laptops sitzen und versuchen etwas zu arbeiten. Andere sind unterwegs und machen Party, genießen das Leben. Dann gibt es einen Wagen, in dem sind auch Kranke und Schwache dabei. Andere, die ihre Heimat verlassen haben, um ein besseres Leben zu finden. Ein Wagen ist voller Rauchbolde. Dann ist da noch ein ganz schriller Wagen, der neuerdings dran hängt, in Regenbogenfarben mit ganz skurrilen Gestalten drin, die nicht wissen, ob sie Mann oder Frau sind. Also ist alles dabei, so was es in unserer Gesellschaft heute gibt. Eine kunterbunte Mischung, wie wir sie in dieser Welt erleben. Und was die wenigsten dieser Leute wissen und was sie auch gar nicht wissen wollen, sondern lieber verdrängen, dieser Zug fährt schnurstracks auf einen Abgrund zu, auf das sichere Verderben. Und es gibt kein Zurück, es gibt kein Entrinnen. Und da am Bahnhof, wenn wir genau hinsehen, da gibt es noch so eine kleine Gruppe von Leuten, die mal aus diesem Zug ausgestiegen sind. Viele übersehen die. Aber die haben das verstanden. Die haben begriffen, was da kommt, wenn man in diesem Zug drin bleibt. Nämlich dieser Abgrund, dieses Verderben, dieser sichere Tod. Und sie versuchen mit den Leuten im Zug zu sprechen und sie zu überzeugen. Kommt raus, steigt aus, dieser Zug, der führt direkt auf einen Abgrund zu. Wenn ihr hier drin bleibt, kommt ihr alle um. Die meisten sagen, ja, sind das für skurrile Spinner, guckt die an. Was sind das denn für welche? Jetzt doch bequem im Zug. Und guck dich mal um, da sind doch alle dabei. Uns geht's doch gut hier. Was sollen wir uns Sorgen machen, was da noch hinter der nächsten Kurve kommt? Das wird schon nicht schlecht gehen. Go with the flow. Die Mehrheit hat bestimmt recht. Und nur ganz wenige lassen sich überzeugen und steigen aus. Mit diesem Bild will ich euch einfach anschaulich beschreiben, wie die Menschen auf den Tag des Gerichts zusteuern. Und es gibt nur diesen einen Weg und dieser Tag wird kommen. Und diese kleine Gruppe am Bahnhof, ihr habt es sicher erkannt, es sind Christen, die Menschen zur Buße rufen, die ihnen zurufen und sagen, kommt, entrinnt diesem Gericht. Es gibt einen Weg des Heils. Glaubt an Jesus Christus und ihr werdet diesem Verderben entrinnen. Und behalten wir dieses anschauliche Bild mal ein wenig im Hinterkopf und lesen noch einmal die ersten beiden Verse hier in unserem Text. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichtes
Und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Nun, wen finden wir hier so beschrieben? Wir finden hier jemanden, der tatsächlich aus dem Zug ausgestiegen ist. Da ist jemand, der hat sich warnen lassen. Der sagt, ja, also, okay, ich weiß ja wirklich nicht, was da hinten kommt. Ich will lieber mal das ernst nehmen, was diese Leute mir sagen hier, die mich warnen vor dem, was da vor uns liegt. Aber als der nächste Zug kommt und anhält, wieder einsteigt und schnurstracks aufs Verderben zufährt. Ist das nicht erschütternd? Wie kann das passieren? Wie kann das uns passieren? Hier ist von uns die Rede. Der kleinen Gruppe am Bahnhof, die den Zug des Verderbens verlassen hat. Schauen wir uns das einfach mal der Reihe nach an. Als erstes, wir haben hier jemanden, der die Erkenntnis der Wahrheit empfangen hat. Heißt es hier. Nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben. Wir haben zugehört. Wir haben zugehört, als uns das Evangelium gepredigt wurde. Ja, als das Gesetz gepredigt wurde, haben wir gemerkt, ich bin Sünder. Und ich werde diesem Gericht nicht entrinnen. Aber es gibt Heil bei Jesus Christus, dem Gekreuzigten. Er hat mich mit Gott versöhnt. Wir haben es gehört. Wir haben diese Wahrheit erkannt. Wir haben verstanden, was vor uns liegt. Und wir haben es als wahr erkannt und wir haben es geglaubt. Und gewöhnlich werden so in Gottes Wort tatsächlich wahre Gläubige beschrieben. Wir finden das in 1. Timotheus 2, Vers 4 und noch einigen anderen Stellen wieder, dass diese Erkenntnis der Wahrheit heilsnotwendig ist und dass es Christen auszeichnet. Es gehört ganz wesentlich zum Leben von uns Christen dazu, dass wir die Wahrheit erkennen und empfangen, wie es hier heißt. Aber irgendwie scheint das nicht auszureichen. Irgendwie scheint das nicht genug zu sein, um vor jeder Gefahr sicher zu sein. Die Gefahr lauert in unserem eigenen Herzen. Seht, wie dieser Vers hier anfängt. Denn wenn wir mutwillig sündigen. Und Achtung, lasst uns genau hinsehen. Hier steht nicht, denn wenn wir sündigen, sondern wenn wir mutwillig sündigen. Und im griechischen Text ist es auch noch betont. Das ist in unserer Übersetzung gar nicht so markiert. Es steht nämlich vorne dran, wenn wir mutwillig, wenn wir sündigen oder freiwillig, wenn wir sündigen. Das steht ganz vorne, ganz betont hier da. Es muss beabsichtigt sein. Es ist keine Sünde, in die man einfach hineingerutscht ist, versehentlich und weil man irgendwie nicht aufgepasst hat. Nein, es ist beabsichtigt. Freiwillig. Mutwillig. Bereits im Alten Bund wird hier ganz klar unterschieden. Wenn jemand aus Versehen gesündigt hat, heißt es dort, dann gibt es für ihn bestimmte Sündopfer, die er darbringen muss, um sich mit Gott wieder zu versöhnen. Ich finde das in 3. Mose 4 oder 4. Mose Kapitel 15. Wenn jemand aus Versehen gesündigt hat, gibt es Sündopfer, um mit Gott wieder ins Reine zu kommen. Aber für diejenigen, die willentlich, absichtlich, vorsätzlich sündigten, gab es kein Opfer, sondern nur eines, nämlich Gottes Gericht. Ich lese es mal in einer etwas modernen Übersetzung vor, aus 4. Mose 15, Vers 30 und 31. Dort heißt es, wer jedoch vorsätzlich gegen eines der Gebote des Herrn verstößt, lästert den Herrn und soll daher aus seinem Volk ausgestoßen und getötet werden, weil er das Wort des Herrn verachtet und bewusst gegen sein Gebot verstoßen hat, soll er auf jeden Fall ausgestoßen und getötet werden und so die Folgen seiner Schuld tragen. Hier gibt es also Leute, die freiwillig sündigen, frei gewählt, nicht überrascht, nicht aus Zwang, nicht aus Furcht, sondern weil sie es wollen. Denn wenn wir mutwillig sündigen, heißt also zunächst, dass uns niemand dazu zwingt, sondern wir es freiwillig und willentlich tun, oder wie es hier heißt, mutwillig. Mit voller Absicht, im vollen Bewusstsein, das, was ich jetzt tue, das ist genau das, was Gott verboten hat, was Gott nicht gefällt. Ein weiterer Aspekt, der hier tatsächlich noch betont ist, der in unseren Übersetzungen leider nicht so deutlich sichtbar wird, ist dieser. Hier wird eine Zeitform verwendet für dieses Wort sündigen, die ausdrückt, dass dieses eine anhaltende Sünde ist. Nicht nur eine Sünde, die einmal kurz passiert ist, sondern ein Leben in Sünde, das fortwährend geschieht. Für die Englischsprachigen unter uns sowas wie das Progressive. Ja, eine andauernde Handlung. Also wenn man sozusagen etwas betont übersetzen würde, müsste man sagen, denn wenn wir anhalten, wenn wir fortwährend, wenn wir dauernd mutwillig sündigen, in Sünde leben und das ganz bewusst in einem sündigen Zustand leben und diese Sünde in unserem Leben pflegen und nähren und wir wissen und wollen diese Sünde tun. Darum geht es hier. Es geht hier nicht um jemanden, der mal in eine blöde Situation geraten ist, überrumpelt wurde und in Sünde gefallen ist, aus Versehen. Sondern es geht um jemanden, der wirklich bewusst, willentlich, anhaltend in Sünde lebt. Und wenn wir in Sünde leben, eine sündige Verhaltensweise willentlich pflegen und damit nicht brechen, das ist es, worum es hier geht. Das ist, was hier beschrieben wird. Hier ist also jemand, der hat diesen Zug des Verderbens verlassen, er hat sich rufen lassen, er ist ausgestiegen, er hat erkannt, dass es nur diese eine Hoffnung gibt, diese eine Rettung in Jesus Christus, er hat es erkannt und verstanden, was das Evangelium ist, wie es uns hier im 10. Kapitel schon einige Male auch vorgestellt wurde, zum Beispiel in Vers 10, wo es hier heißt, in diesem Willen sind wir geheiligt durch das ein für alle Mal geschehene Opfer des Leibes Jesu Christi. Und dann in Vers 12, dieser aber hat ein Schlachtopfer für Sünder dargebracht und sich für immer gesetzt zur Rechten Gottes. Fortan wartet er, bis seine Feinde hingelegt sind als Schemel seiner Füße, denn mit einem Opfer hat er die, die geheiligt werden, für immer vollkommen gemacht. Und er hat es verstanden. Ja, Jesus Christus allein, er kann mich retten vor diesem kommenden Verderben, auf diese Züge unwiderstehlich und unaufhaltsam zusteuern. Er hat verstanden, dass er allein durch den Glauben an Jesus Christus als seinen hohen Priester, der sich selbst als Sündopfer dargebracht hat, mit Gott versöhnt werden kann. Und dieser Glaube beinhaltet auch, dass der Sünder, der den Zug verlassen hat, nun eben auch mit der Sünde in seinem Leben bricht und sich das durch das Blut Jesu reinigen lässt von aller Sünde und Schuld, wie es hier in Vers 22 in unserem Kapitel heißt, so lasst uns hinzutreten mit wahrhaftigem Herzen, in voller Gewissheit des Glaubens, die Herzen besprengt und damit gereinigt vom bösen Gewissen, den Leib gewaschen mit reinem Wasser. Als Christen sterben wir der Sünde und leben nicht mehr in ihr. Das ist, was hier beschrieben wird. Es geht darum, dass wir die Sünde, dieses sündige Leben mit ihm gebrochen haben und nicht mehr darin leben. Das Leben, das ist das alte Leben in Sünde. Es ist aus und vorbei. Und hier gibt es jemanden, der hat das erkannt. Und er hat sich aber erneut von einem Leben in der Sünde mit fortreißen lassen. Freiwillig. Anhaltend. Er hat das Leben der Christen gesehen. Ihr ringen darum, in dieser Welt in Gott wohlgefälliger Heiligkeit zu leben. Aber er kehrt um und steigt in den nächsten Zug ein, der ins Verderben fährt. Petrus zitiert einmal ein Sprichwort, das es sehr drastisch und anschaulich beschreibt in 2. Petrus Kapitel 2, Vers 22. Der Hund kehrt wieder um zu seinem eigenen Geschrei und die gewaschene Sau zum Wälzen im Kot. Und auch Jesus erwähnt diese Art von Gläubigen, die eine Zeit lang mit Eifer dabei sind, dann aber sich von den Verlockungen und von der Sünde fortreißen lassen. Er beschreibt es in dem Gleichnis von dem vierfachen Acker folgendermaßen. Ich nehme einen Vers heraus, das ist Lukas 8, Vers 13. Die aber auf dem Felsen, also dort geht es um diesen Samen des Wortes, der gesät wird, die aber auf dem Felsen sind die, welche, wenn sie hören, das Wort mit Freuden aufnehmen. Und sie haben keine Wurzel. Für eine Zeit glauben sie und in der Zeit der Versuchung fallen sie ab. Und hier sehen wir sie, wie diese Leute wieder in diesen Zug des Verderbens einsteigen. Ein Hymenäus, ein Alexander, ein Demas, ein Judas. Und wir können manche Namen auch aus unserer Zeit hinzufügen. Aber Gott lässt sich nicht spotten. Gott lässt sich nicht spotten. Ihr Urteil steht fest. Denn wenn wir mutwillig sündigen, nachdem wir die Erkenntnis der Wahrheit empfangen haben, bleibt kein Schlachtopfer für Sünden mehr übrig, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Wer Jesu Opfer verwirft, für den gibt es kein anderes Opfer, das ihn mit Gott versöhnen könnte. Es gibt keine andere Möglichkeit. Nicht, weil seine Sünde zu groß ist oder weil das Opfer Jesu zu klein ist, um ihn zu retten, sondern weil es einfach kein anderes Opfer gibt, das uns mit Gott versöhnen kann, als allein das Opfer Jesu Christi. Und wer dieses Opfer verwirft, für den gibt es keine Rettung. Wer das Opfer Christi verwirft, für den ist der Zug abgefahren, für ihn gibt es kein Heil, sondern ein furchtbares Erwarten des Gerichts und der Eifer eines Feuers, das die Widersacher verzehren wird. Calvin schreibt, zu den Feinden Christi wird gerechnet, wer den Kreis der Gläubigen, zu dem er gehört hat, verlässt. Einen Mittelweg gibt es nicht. Während also wir Gläubige hoffnungsvoll auf die Wiederkunft Christi und die Vollendung des Heils warten, dieses Erwarten finden wir in Kapitel 9, Vers 28, und während Christus selbst langmütig darauf wartet, dass ihm seine Feinde unterworfen werden, Kapitel 10, Vers 13, warten die vom Glauben Abgefallenen auf das furchtbare Strafgericht Gottes, dem sie nicht entrinnen können. Sie sind freiwillig, willentlich, absichtlich erneut in den Zug des Verderbens eingestiegen. Und sie wissen, wo die Reise hingeht. Gott lässt sich nicht spotten, sicher verurteilt. Doch was für eine Strafe erwartet den Abgefallenen, der Christus zwar kannte, aber ihn verworfen hat? Ein zweites, erbarmungslose Höchststrafe. Erbarmungslose Höchststrafe. Willentliche Sünder, die offen in offener, anhaltender Rebellion gegen Gott und sein heiliges Gesetz leben, erwartet seine erbarmungslose Höchststrafe. Vers 28 und 29. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Bereits im Alten Bund gab es für willentliche Sünder, die in offener Rebellion gegen Gott und sein Gesetz lebten, kein Erbarmen. Diese Höchststrafe, diese Todesstrafe, von der hier die Rede ist, die gab es bei Mord, bei Ehebruch, Inzest, Götzendienst, Gotteslästerung und ähnlich schweren Vergehen. Sünder, die Gott nicht fürchteten und Gottes Bund vermessentlich und willentlich brachen, hatten nichts als diese Höchststrafe zu erwarten. Ich hatte vorhin diesen Abschnitt aus 4. Mose 15 gelesen. Es gab kein Erbarmen. Nun, das alttestamentliche Rechtssystem hat schon bestimmte Sicherungen vorgesehen. Es mussten wenigstens zwei Zeugen da sein, die es bezeugten, dass hier ein Mensch ist, der Gottes Bund missachtet und übertreten hat, der zum Beispiel Götzendienst betrieben hat, oder Ehebruch, oder Inzest, oder ähnlich Schlimmes. Aber wenn es diese zwei Zeugen gab, dann hatte der Richter keinen Ermessensspielraum mehr, was das Strafmaß anbelangt. Hat jemand das Gesetz Moses verworfen, stirbt er ohne Barmherzigkeit auf zwei oder drei Zeugen hin. Da gibt es nichts mehr. Wer nicht vor Gott die Knie beugt und sein Gesetz verwirft, ist ein Götzendiener, der im Gericht keine Barmherzigkeit zu erwarten hat. Und im Neuen Bund begegnen wir dort einem lieben Gott, der sagt, macht doch, was ihr wollt. Nein, im Neuen Bund fällt die Strafe noch schärfer aus. Noch schärfer. Vers 29, wie viel schlimmere Strafe. Man weiß schon gar nicht mehr, wie man es steigern soll. Wie viel schlimmere Strafe meint ihr, wird der verdienen, der den Sohn Gottes mit Füßen getreten und das Blut des Bundes, durch das er, und ich sage es hier schon vorweg, es bezieht sich auf Christus, auf das, durch das Christus geheiligt wurde, für gemein erachtet und den Geist der Gnade geschmäht hat. Ein Ausleger bemerkt hier sehr treffend, das alttestamentliche Heil wird überboten durch die neutestamentliche Verkündigung. Darum wird auch die alttestamentliche Vergeltung durch die des neuen Bundes in den Schatten gestellt. Wer sich bewusst und willentlich vom neuen Bund abwendet, verachtet Gottes Heil auf dreifache Weise, so wird es hier beschrieben. Erstens, er tritt den Sohn Gottes mit Füßen. Er tritt den Sohn Gottes mit Füßen. Stellt euch das mal vor. Gott, der Vater, hat seinen einzigen, seinen geliebten Sohn in diese Welt gesandt, um Sünder mit sich selbst zu versöhnen. Und wer vom Glauben abirrt und sich vom Glauben abwendet, er tritt diesen Sohn Gottes mit Füßen. Das ist der Inbegriff entwürdigender und demütigender Handlung, jemand mit Füßen zu treten. Er weigert sich, Jesus, den Sohn Gottes, als Erlöser anzuerkennen. Statt sich vor ihm in den Staub auf die Knie zu werfen und ihn um Gnade anzurufen, tritt er ihn mit seinen Füßen in den Staub. Das lässt sich Gott, der Vater, nicht bieten. Wer so mit seinem Sohn umgeht, wird von ihm schließlich niedergemacht und in den Staub geworfen werden. Und Jesus Christus wird am Ende über ihn triumphieren. Und er wird als Schemel seiner Füße ihm zu Füßen liegen, wie wir es hier in Vers 13 lesen. Ein zweites, er achtet das Blut des Bundes für gemein. Das Opfer Jesu Christi am Kreuz ist ein einmaliges Sühnopfer. Aber neben diesem einmaligen Sühnopfer ist es auch das Bundesopfer des neuen Bundes. Wir hatten damals in Kapitel 9, Vers 20 darüber gesprochen, vielleicht erinnert sich noch jemand. Durch Jesu Blut wird der neue Bund geschlossen. Und durch dieses Bundesopfer hat sich Jesus Christus für Gott geheiligt, wie er selbst von sich sagt in Johannes 17, Vers 19, ich heilige mich für sie. Wenn es hier also heißt, das Blut des Bundes, durch das er geheiligt wurde, dann ist dieses er Jesus Christus. Er heiligt sich durch das Blut des Bundes, das Blut, das er selbst dem Vater darbringt. Wer also so den Sohn Gottes in seinem priesterlichen Amt als Versöhner und das Bundesopfer des neuen Bundes verwirft, für den bleibt kein Raum mehr zur Versöhnung. Er ist verurteilt. Es gibt keine andere Möglichkeit, um mit Gott ins Reine zu kommen, als allein das Sühnopfer Jesu am Kreuz und um mit Gott in einen Bund zu treten, als durch dieses Bundesopfer Christi. Wer das verwirft, für den gibt es kein Heil. Und schließlich ein drittes, er verachtet den Geist der Gnade. Er verschmäht den Heiligen Geist Gottes, der Gottes Gnade offenbart und vermittelt. Er wehrt sich gegenüber Gottes Geist, denn Gottes Geist ist es, der uns das Herz aufschließt und rettenden Glauben schenkt. Gottes Geist ist es, der dem begnadeten Sünder neues Leben durch Wiedergeburt schenkt und ihm ein neues Herz schenkt. Erinnert euch noch an Vers 15 und 16 hier in unserem Kapitel, wo es um den neuen Bund geht. Das bezeugt auch der Heilige Geist. Denn nachdem er gesagt hat, dies ist der Bund, den ich für sie errichten werde in jenen Tagen, nämlich der neue Bund, der Herr, ich werde mein Gesetz in ihr inneres Herz geben und sie auch in ihren Sinn schreiben und so weiter. Es ist Gottes Geist. Und wer sich vor ihm willentlich verschließt und lieber in anhaltender Sünde und in Rebellion gegen Gott lebt, der hat von Gott nur eines zu erwarten, sein Gericht. Wie viel schlimmere Strafe, meint ihr, wird der verdienen, der den Heilsbringer Gottes des Vaters, das Heilsopfer Gottes des Sohnes und die Heilsgabe Gottes des Heiligen Geistes verwirft? Was hat der zu erwarten, der den dreieinigen Gott, den Vater, den Sohn und den Heiligen Geist verachtet? Gott lässt sich nicht spotten. Sicher verurteilt, erbarmungslose Höchststrafe. Noch fährt der Zug ins Verderben. Noch ist Zeit, am nächsten Bahnhof auszusteigen, aber der Tag kommt, an dem es zu spät ist. Und an dem sich die Tür zum letzten Mal schließt. Und der Zug seine letzte Strecke aufnimmt und abstürzt. Der Tag kommt, an dem Gott sein Gericht halten wird. Sei es mit dir persönlich oder dass er an dieser Welt ein Ende setzt. Ist das sicher? Wird Gott Sünder wirklich strafen und verurteilen? Ist es nicht wirklich noch aktuell? Ist es nicht völlig überholt? Klingt so nach Mittelalter und irgendwelchen alten, antiken Vorstellungen. Gilt das im Neuen Bund wirklich noch? Ja, es gilt. Gott ändert sich nicht. Und er lässt sich nicht spotten. Ein dritter, letzter Punkt zu diesem Text, bevor wir uns noch überlegen, was es für uns heißt. Furchtbarer Schrecken. Furchtbarer Schrecken. Gott bleibt sich treu und dem, was er gesagt hat. Wir wissen das. Und wir kennen ihn als den, der unwandelbar treu ist. Hört noch einmal, Vers 30 und 31. Denn wir kennen den, der gesagt hat, mein ist die Rache, ich will vergelten. Und wiederum, der Herr wird sein Volk richten. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Wir kennen den einzig wahren Gott. Und wir wissen, dass er tut, was er sagt. Er steht zu seinem Wort. Und er hält es. Er hat es in der Vergangenheit bewiesen. Die rebellischen Engel mussten die himmlische Herrlichkeit verlassen und tun heute als Dämonen ihr Unwesen. Adam durfte nach dem Sündenfall nicht im Garten Eden bleiben, er musste ihn verlassen. Die rebellische Menschheit zur Zeit Noahs, denen dieser Prediger der Gerechtigkeit das Evangelium brachte, ging unerbittlich in der Sintflut unter. Sodom und Gomorra wurde im Schwefelhagel zerstört. Auch das jüdische Volk musste mit ansehen, wie der Tempel niederbrannte, nachdem sie den Messias verworfen hatten. Und schließlich wird auch das letzte Gericht mit hundertprozentiger Sicherheit eintreten. Und bei diesem letzten Gericht werden unbußfertige Sünder in die Qualen der ewigen Hölle geworfen werden. Wir kennen den dreimal heiligen Gott, dass er sein Wort hält und dass er sich nicht spotten lässt. Er sagt, mein ist die Rache, ich will vergelten. Wer mein Wort und mein Gebot und meinen Bund und meinen Sohn missachtet, der ist gerichtet. Und weiter sagt er, der Herr wird sein Volk richten. Und bitte beachtet hier, es heißt hier sein Volk. Gottes Gericht fängt hier an, in seiner Gemeinde. Er wird über uns Gericht halten und die verurteilen, die in Wahrheit Heuchler sind, die vielleicht zur Gemeinde dazugehören, aber in Wahrheit gar keine echten Christen sind, nur äußerlich dazugehören, die keine Wiedergeburt zu neuem Leben erfahren haben. Unser Herr spricht diese Warnung über die aus, die äußerlich dabei sind, aber in Wahrheit nicht dazugehören. In einem sehr anschaulichen Gleichnis in Matthäus 22, wo er von einem Hochzeitsmahl spricht und die Gäste sind alle in diesem Hochzeitssaal versammelt. Und dann heißt es dort in Vers 11, als der König hereinkam, die Gäste zu besehen, sah er dort einen Menschen, der nicht mit einem Hochzeitskleid bekleidet war. Und er spricht zu ihm: Freund, wie bist du hier hereingekommen, da du kein Hochzeitskleid hast? Er aber verstummte. Da sprach der König zu den Dienern: Bindet ihm Füße und Hände und werft ihn hinaus in die äußerste Finsternis, da wird es weinen und das Zähneknirschen sein. Gottes Gericht beginnt in seinem Volk, hier in seiner Gemeinde. Und Gott lässt sich nicht spotten. Furchtbarer Schrecken für den, der von ihm verurteilt wird. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen, heißt es hier. Den unbußfertigen Sünder, der willentlich in seiner Sünde lebt und mag es niemand mitbekommen, dem wird der lebendige Gott, der ewig lebt, auch ewig strafen. Denn auch unser Gott ist ein verzehrendes Feuer, heißt es in Kapitel 12, Vers 29. Unser Gott ist ein Gott, der Gericht hält. Der Sünder darf das Urteil heute schon kennen. Das Schrecklichste und Furchtbarste, was einem unbußfertigen Sünder passieren kann, ist, dass er in die Hände des lebendigen und heiligen Gottes fällt. Er wird von ihm gerichtet werden, wie die Sünder vor der Sintflut oder die Bewohner Sodoms und Gomorras. Für ihn gibt es kein Entrinnen. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott lässt sich nicht spotten. Sicher verurteilt, erbarmungslose Höchststrafe, furchtbarer Schrecken. Und dieser Text, dieser Abschnitt steht hier für uns als Volk Gottes. Und wir müssen uns im Licht dieses Wortes prüfen. Gott spricht heute durch dieses sein Wort zu uns, zu seiner Gemeinde. Wir müssen nicht über die Leute nachdenken, mit denen wir nichts zu tun haben, sondern über uns. Was hat Gott uns zu sagen? Drei Dinge, die ich mit uns noch bedenken möchte. Ein erstes: Es gibt Hoffnung für Sünder. Noch ist Zeit, den Zug des Verderbens zu verlassen. Und solange ein Mensch lebt, gibt es noch Hoffnung für ihn, was die Buße anbelangt, dass er umkehrt zum Herrn. Das gilt auch für die, die ihn einst bekannt haben und ihm den Rücken gekehrt haben, die wieder eingestiegen sind in den Zug. Denn wir können es nicht wissen, wer tatsächlich verworfen ist, wie ein Judas vielleicht, oder wer nur für eine Zeit in Sünde abgeglitten ist, wie ein Petrus. Wir wissen es nicht. Und wir sollten auch nicht versuchen, das herauszufinden. Unser Glaubensbekenntnis hat einen langen Abschnitt dazu in Kapitel 17, Vers 3, Abschnitt 3, wer das gerne mal lesen möchte. Wir wissen nicht, wer von denen, die in Sünde leben, die heute noch in diesem Zug sitzen, am Ende doch noch aussteigt, am Ende doch noch vor Jesus auf die Knie geht, am Ende doch noch gerettet wird und wer durchfährt bis ins sichere Verderben. Wir wissen es nicht. Aber solange jemand lebt, gibt es noch Hoffnung. Und solange jemand in Sünde lebt und solange jemand in diesem Zug sitzt, hat er nichts anderes als Gottes Strafgericht zu erwarten. Aber es gibt noch Hoffnung, denn noch kannst du diesen Zug verlassen. Noch ist es Zeit, von dort herauszukommen. Und so rufen wir dir zu: Komm heraus, lass dich versöhnen mit Gott. Denn bei Jesus allein gibt es ein Entrinnen vor diesem ewigen Zorn Gottes. Und wenn du ein Kind Gottes bist und bei Jesus bist, dann gibt es für dich nichts Herrlicheres und Trostreicheres, als in Gottes Hände zu fallen. Jemand hat mal ein schönes Buch geschrieben mit dem schönen Titel "Nie tiefer als in Gottes Hand". Aber wehe dem Sünder, der unbußfertig ist. Noch ist Zeit, noch ist Hoffnung. Steig aus und komm zu Jesus. Tue Buße, lass deine Sünde hinter dir und rufe Jesus an, dass er dich in seiner Gnade errettet. Noch gibt es Hoffnung für Sünder. Noch dürfen wir auch Hoffnung haben für die Sünder, die sich von Christus abgewandt haben, dass der Herr ihnen doch noch Buße schenken möchte. Wir sollten die Hoffnung nicht aufgeben. Ein zweites, und hier spreche ich zu den wahren Kindern Gottes. Du darfst Heilsgewissheit haben. Manch wahrer Gläubiger, ein echtes Kind Gottes, ist von solchen Worten, wie wir sie heute gelesen haben, so erschreckt, dass er sich seines eigenen Heils nicht mehr gewiss ist. Wenn du in deinem Herzen an Jesus Christus glaubst und die Sünde in deinem Leben nicht liebst, sondern hasst, dann darfst du gewiss sein, dass du ein Kind Gottes bist. Und auch der Schreiber des Hebräerbriefs hat hier gar keinen Zweifel. Das finde ich sehr schön, denn er schreibt etwas später, am Ende dieses Kapitels im Vers 39, wir aber sind nicht von denen, die zurückweichen zum Verderben, sondern von denen, die glauben zur Gewinnung des Lebens. Er ist sich gewiss. Wir dürfen diese Gewissheit haben. Wenn wir mit dem Leben in der Sünde gebrochen haben, werden wir zu Jesus gehören. Dann dürfen wir völlig gewiss sein, dass er uns errettet hat und dass wir im Glauben beharren. Wer tatsächlich zum neuen Bund gehört, zu diesem neuen Leben wiedergeboren wurde, dem gelten diese tröstenden Worte Jesu aus Johannes 10. Meine Schafe hören meine Stimme, ich kenne sie und sie folgen mir. Und ich gebe ihnen ewiges Leben und sie gehen nicht verloren in Ewigkeit. Und niemand wird sie aus meiner Hand rauben. Mein Vater, der sie mir gegeben hat, ist größer als alle und niemand kann sie aus der Hand meines Vaters rauben. Ich und der Vater sind eins. Wie herrlich ist es, hier in Gottes Hand zu sein. Wie trostreich, dass uns, wenn wir tatsächlich Kinder Gottes sind, nicht mehr von Gott getrennt werden können. Dass uns das Heil gewiss ist. Und egal was kommt, egal was passiert, halte fest am Herrn, so wie es Hiob getan hat. Wir hatten letzte Woche diese herrliche Predigt gehört, wie er im Glauben beharrt hat, obwohl er so angefochten war. Was für ein großes Vorbild hat er uns hinterlassen. Wir hatten da die Predigt zu Jakobus 5, Vers 11, erinnert euch. Und doch enthält unser Abschnitt vor allen Dingen auch eine Warnung an uns. Das ist das Dritte. Spiele nicht mit dem Feuer. Gott ist heilig. Und Gott lässt sich nicht spotten. Denke nicht, du könntest schon so ein bisschen Sünde in deinem Leben auch dulden. Gott hasst jede Sünde. Jesus spricht mal diese krassen Worte in der Bergpredigt in Matthäus 5. Wenn aber dein rechtes Auge dir Anstoß zur Sünde gibt, so reiß es aus und wirf es von dir. Denn es ist besser, dass eines deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Und wenn deine rechte Hand dir Anstoß zur Sünde gibt, so hau sie ab und wirf sie von dir. Denn es ist besser, dass eins deiner Glieder umkommt und nicht dein ganzer Leib in die Hölle geworfen wird. Wenn du einen Apfel hast, der so eine kleine faule Stelle hat, dann ist es höchste Zeit, diese faule Stelle abzuschneiden. Lass ihn 2 Tage liegen, 3 Tage liegen und er wird völlig rot. Du kannst ihn wegwerfen. Und so ist es auch mit der Sünde in unserem Leben. Spiele nicht mit dem Feuer. Und es gibt so viele Sünden, die wir hier aufzählen könnten. Für viele junge Leute ist es heute eine große Not, mit Smartphones ausgestattet. Nur, früher hätte man gesagt, einen Mausklick, aber heute ist es wahrscheinlich ein Touch-Dings irgendwie. von Sünden der Unreinheit entfernt zu sein. Es überschwemmt dich. Du trägst sie praktisch mit deinem Smartphone in deiner Tasche. Und viele können damit gut umgehen, aber es sind auch schon sehr viele dadurch zu Fall gekommen. Wenn du damit vielleicht Not hast, such dir jemand, dem du Rechenschaft ablegst. Oder wenn es sein muss, wirf dieses Ding weg. Es sind schon viele Menschen ohne Smartphone in die Herrlichkeit gekommen. Und ich greife diese Sünde der Unreinheit und auch die Sünde der Unzucht auch deshalb heraus, nicht weil es irgendeine Lieblingssünde wäre, aber es ist tatsächlich eine, die hier im Hebräerbrief im 13. Kapitel nochmal so krass angesprochen wird, in Vers 4. Unzüchtige und Ehebrecher wird Gott richten. Da gibt es überhaupt kein Ausweichen. Und vielleicht ist es gerade dieser Bereich von sexueller Unreinheit und Unmoral, der besonders auch gefangen nimmt, weil es oft mit Beziehung zu anderen Menschen zu tun hat. Und man dann in Lebenssituationen hineingerät, in denen man auch nicht nur mal so versehentlich eine Sünde begangen hat, sondern anhaltend in Sünde verharrt und gefangen ist. Aber auch jede andere Sünde kann dich früher oder später gefangen nehmen. Wie viele Menschen haben ihr Leben der Gier nach mehr verschrieben? Mehr Geld, mehr Luxus, mehr weltliche Freuden, ihr ganzes Denken und Handeln dreht sich nur darum. Andere leben ein Leben in Lüge und Unaufrichtigkeit. Manche lassen sich von ihrer Arbeit gefangen nehmen. Sie sind Workaholics. Andere frönen der Faulheit. Auch nicht gut. Andere vergöttern ihren Sport oder irgendein anderes Hobby. Und dann gibt es oft so diese kleinen Dinge. Da spielst du Fußball. Macht Spaß, ist schön, im Verein mit anderen zu spielen. Und du strengst dich an, bist gar nicht schlecht und willst auch gerne mitspielen. Und dann ist da mal so ein Spiel am Tag des Herrn. Willst du mitspielen? Was denkt dein Trainer, wenn du sagst, ich mach's nicht, weil ich gehe zum Gottesdienst? Ganz allmählich kommst du mehr und mehr weg vom Herrn, dass du völlig in der Welt gefangen bist. Betrifft auch andere. Kann auch Musik sein. Kann alles Mögliche sein. Es gibt so viele Möglichkeiten. Der Teufel hat so viele kreative Ideen, wo er uns kriegt. Aber die Frage, und das ist bei allen so, darf nicht sein, wie nahe darf ich dem Feuer kommen, ohne mich zu verbrennen? Wie nahe kann ich an den Abgrund herantreten, ohne runterzufallen? Wie viel geht noch, um noch christlich zu sein? Wenn du so denkst, dann zeigst du nur, wie sehr du im Grunde eigentlich die Sünde in deinem Herzen liebst. Wenn du Christus liebst, als deinen Heiland und Erlöser, wenn er dir sein Gesetz aufs Herz geschrieben hat, dann wirst du doch alles tun wollen, was ihn verherrlicht, was ihm Freude bereitet. Und du weißt, das Feuer ist gefährlich, also bleibe ich so weit weg, wie es nur geht. Du weißt, der Abgrund ist gefährlich. Ich gehe gar nicht erst in die Nähe davon. Halte dich fern davon. Nicht aus irgendeiner Verklemmtheit, sondern weil du Christus verherrlichen willst. Und hier können wir endlos Beispiele aufzählen. Die Züge halten immer wieder an. Die haben endlos viel zu bieten. Und die Leute in den Zügen rufen dir auch zu. Komm. Komm herein, mach mit. Ist schön hier. Komm, zier dich nicht. Sei nicht so. Komm, mach mit. Kannst ja beim nächsten Bahnhof wieder aussteigen. Lass dich nicht locken. Bleib dem Herrn treu. Spiele nicht mit dem Feuer. Halte dich vielmehr nahe zu denen, die dem Herrn nachfolgen. Und nicht sonst steht gerade eben vor unserem Abschnitt in den Versen 23 bis 25, lasst uns das Bekenntnis der Hoffnung unwandelbar festhalten, denn treu ist er, der die Verheißung gegeben hat, und lasst uns aufeinander Acht haben, um uns zur Liebe und zu guten Werken anzureizen, indem wir unser Zusammenkommen nicht versäumen, wie es bei einigen Sitte ist, sondern einander ermuntern, und das umso mehr, je näher ihr den Tag herannahen seht. Gerade die Gemeinschaft der Heiligen in der Gemeinde ist ein wichtiges und wesentliches Mittel, das Gott gebraucht, um uns zu bewahren, um uns Leute an die Seite zu stellen, die uns helfen bei diesen Versuchungen und diesem Kampf mit der Sünde in diesem Leben. Und lasst uns alle Kraft darauf aufwenden, dass wir bei den Gottesdiensten und den Gebetsstunden der Gemeinde mit dabei sein können, solange es die Vorsehung oder Krankheit nicht verhindern. Überlegt euch mal, welcher Termin könnte wichtiger sein als die Audienz beim König der Könige und beim Herrn der Herren im himmlischen Thronsaal? Was könnte wichtiger sein? Je näher der Tag seiner Wiederkunft kommt, der Tag, an dem der Herr sein letztes Gericht halten wird, umso wichtiger ist es, dass wir einander im Glauben ermuntern und im Glauben beharren bis zum Ende. Ja, es gibt Hoffnung für Sünder. Ja, du darfst als Kind Gottes auch Heilsgewissheit haben, aber lass dich warnen, spiele nicht mit dem Feuer. So schließen wir mit diesen warnenden Worten heute im Hinterkopf, die uns auch die Woche begleiten sollen, die wir vielleicht immer wieder uns vor Augen führen. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Gott lässt sich nicht spotten. Er ist heilig und gerecht. Und so lasst uns vor ihm auf die Knie gehen und ihn um Gnade anrufen und ihn bitten, dass er uns in seiner Gnade, in seiner Hand hält und wir nicht den Schrecken des Gerichts fürchten brauchen. Möge der Herr uns dazu Gnade schenken. Amen. Lasst uns beten. Unser Herr und Gott, du bist dreimal heilig. Vater, Sohn und Heiliger Geist, du hast alles daran gesetzt, um Sünder, wie wir es sind, mit dir selbst zu versöhnen. Die Welt um uns mag uns verlachen und verspotten und in Massen aufs Verderben zu steuern. So wollen wir doch nicht abirren und wie Noah, wie Hiob dir treu bleiben und im Glauben beharren bis ans Ende. Schenke du uns Gnade dazu, Herr, dass wir hier als Gemeinde miteinander eng verbunden durch das Band der Liebe einander im Glauben ermutigen und ermahnen, wo es notwendig ist, und bestärken, in einem Leben der Buße und der Heiligung voranzugehen. Hilf uns, Herr, dass wir so einander stützen und tragen und dich in unserer Mitte verherrlichen. Wir wollen die Hoffnung auch nicht aufgeben für die, die dir den Rücken gekehrt haben. Für die noch leben, für die noch Hoffnung ist, dass du sie zur Buße rufst. Darum bitten wir, Herr, hab Erbarmen. Rufe du auch in unserer Zeit, auch in unserer Mitte Sünder zur Buße. Schenke besonders Gnade, dass solche, die sich vielleicht selbst betrügen, überführt werden und mit dir ins Reine kommen. Wir bitten dich, Herr, dass du aber auch uns, die wir tatsächlich deine Kinder sind, Wiedergeburt erfahren haben, nicht in Zweifel geraten, sondern getrost sind, dass wir sicher sind in deiner Hand und uns nichts und niemand aus deiner Hand rauben kann. Und doch, hilf uns, Herr, dass wir die Sünde hassen und verabscheuen mit aller Kraft und dass wir nicht mit dem Feuer spielen, sondern dass wir danach trachten und streben, in der Kraft deines Geistes zu leben und zu tun, was dir gefällt. Schenke du uns dazu Gnade, Herr, und lass uns dieses Gerichtswort vor Augen stehen. Es ist furchtbar, in die Hände des lebendigen Gottes zu fallen. Amen.